willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie, der etwas andere Jagdpodcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Und jetzt haben wir hier ein ganz besonderes Special, so zwischen den Jahren. Weihnachten ist gerade rum und es beginnen die Rauhnächte. Deswegen habe ich uns wen eingeladen, die da Spezialistin ist, weil wir wissen ja, Jagd ist für die meisten Jäger mehr als Technik, Trophäen und der bloße Schuss, sondern eben auch eine emotionale, ethische und mentale Herausforderung. Und welche Zeit könnte da besser passen als die Zeit zwischen den Jahren? Und deswegen habe ich heute die liebe Christine hier.
Hallo Claudi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist und deine Ansichten und Geschichten mit uns teilst. Ich hoffe, du hattest ein schönes Weihnachten bis jetzt.
Auf jeden Fall. Sehr entspannt. So wie im Grunde genommen immer. Ich finde, man darf sich manchmal auch so ein bisschen darauf besinnen, dass Weihnachten ja an und für sich die Zeit der, also vielmehr die Zeit der Liebe ist. Ich weiß gar nicht, in welchem Film das mal war. Also die Weihnachtszeit ist eigentlich, so Weihnachten ist dafür da, dass die Menschen wieder erkennen, wie viel Gutes eigentlich in ihnen steckt. Und deswegen, ich mag Weihnachten immer sehr ruhig und sehr besinnlich, am liebsten so klein wie möglich. Genau. Und so haben wir es auch gemacht. Also Heiligabend sind dann immer nur, oder sind nur Robin und ich, ganz gemütlich mit den beiden Dackeln. Wir haben ja zwei mittlerweile.
Ja.
Gerade eben, die sich auch Chaos machen.
Sehr gut.
Genau.
Ja, sehr cool. Und jetzt bist du schon in die Rauhnächte gestartet?
Genau. Die erste Rauhnacht ist ja am 25. Dezember gewesen. Und in diesem Jahr ist ja was ganz Besonderes, nämlich, dass ich, ja, wer mich kennt, weiß, dass ich ja vorher bei Pulsar gearbeitet habe, da halt nicht mehr bin.
Wir stellen dich gleich nochmal vor.
Okay, dann behalte ich das für gleich. Aber in diesem Jahr ist es halt so, dass ich mich halt selbstständig gemacht habe und die Rauhnächte für Jäger angeboten habe. Es war seit vielen Jahren praktiziere ich die Rauhnächte für mich selbst, habe die Rauhnächte auch geführt gemacht für mich selbst, habe viele verschiedene Dinge einfach mal ausprobiert, mich da reingefuchst. Auch in die geschichtlichen Hintergründe. Und in diesem Jahr begleite ich andere durch die Rauhnächte und es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist so, so schön, für andere den Raum zu halten und sie durch die Rauhnächte zu begleiten, die teilweise das erste Mal dabei sind, die jetzt das erste Mal die Rauhnächte für sich nutzen. Es ist ja einfach eine Zeit zwischen den Jahren, die etwas stiller ist. Die einfach sowieso ruhiger ist, in der man nicht so wirklich viel zu tun hat. Viele kennen das ja auch beruflich, da passiert sowieso nichts irgendwie zwischen den Jahren. Und für mich ist das immer die optimalste und schönste Zeit, einfach mal so ein bisschen sich zurückzuziehen und in sich zu kehren, zurückzublicken und vorauszuschauen.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich würde aber sagen, ja, wir müssen ja dem Podcast treu bleiben. Deswegen eine schöne Einleitung, passend zur Jahreszeit. Aber es geht ja jetzt vor allem dich um deinen jagdlichen Werdegang und um deine jagdliche Persönlichkeit. Ich denke, da werden wir den einen oder anderen spirituellen Ansatz sicherlich wiederfinden. Aber ich habe ja gesagt, bevor du dich gleich schon mal vorstellst, bevor wir richtig loslegen, dass du jetzt gleich mal sagst, wer bist du, wie bist du zur Jagd gekommen? Und genau, wir kennen uns über Pulsar, beziehungsweise erst das Internet und dann über Pulsar haben wir uns persönlich kennengelernt. Und da eine kleine gemeinsame Reise gehabt. Aber jetzt geht's um dich. Also, wer bist du und wie bist du zur Jagd gekommen?
Okay, hi, ich bin Christine. viele kennen mich vielleicht noch als Christine Geuting. Mittlerweile habe ich meinen Geburtsnamen wieder angenommen und ich bin wieder ein Schurke, also Christine Schurke. Wie ich zur Jagd gekommen bin, tatsächlich bin ich als kleines Mädchen mit Opa schon mitgegangen. Also ich bin im Osten geboren, im Westen groß geworden und immer wenn wir Opa besucht haben, bin ich auch mit Opa zum Ansitz gegangen, zur Jagd gegangen, durfte ihn begleiten. Und ja, mein Papa ist irgendwie nie dazu gekommen, weil ich glaube, im Westen war es schwieriger damals irgendwie in die Jagdkreise reinzukommen. Und da die hier wieder bei Null angefangen sind, war ihm irgendwie nie möglich, ja, sich für die Jagd zu begeistern oder sich die Zeit dafür nehmen zu können. Und ehrlicherweise ja durch meinen Ex-Mann vor, lass mich nicht lügen, 12 Jahren, bin ich dann wieder intensiv zur Jagd gekommen, habe mich absolut dafür begeistert und bin immer bei jedem Ansitz, bei jedem Gang ins Revier mitgegangen, habe alles gefragt, was ich wissen wollte, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so Feierabend, ich mache den jetzt selbst den Jagdschein. Mhm. Und schönerweise hat mein Bruder gesagt, ja, ich habe auch Bock. Und dann haben wir den in 2017, 18, genau, wir sind irgendwie im November angefangen und haben bis April 18 haben wir dann zusammen den Jagdschein gemacht. Und ja, so bin ich zur Jagd gekommen. Ursprünglich habe ich in der Versicherungsbranche gearbeitet und bin dann eigentlich durch Zufall, ich wollte mich umorientieren, bin dann durch Zufall bei der Firma Bressager gelandet. Und die Firma Bressa ist ja der deutsche Distributor für die Firma Pulsar. Und genau, ich denke, Pulsar kennt man, wenn nicht. Pulsar macht Wärmebild, nicht mehr wirklich Nachtsichtgeräte, also hauptsächlich Wärmebildgeräte für Jäger. Und habe dann dort Sales und Marketing in Deutschland gemacht. Nach 2 Jahren ging dann für mich die Reise direkt zu Pulsar. Wer es nicht weiß, die Firma Pulsar hat den Hauptsitz in Vilnius in Litauen. Bin dorthin gewechselt und war dann als Market Managerin für die Dachregion zuständig. Also so
Mal schnell
Marketing und
ausgewandert.
genau, Marketing und Business Development für die Dachregion. Ich muss mal kurz der Wilma jetzt hier das Ding klauen.
Kein Problem.
Sorry, alle Zuhörer. Ja, noch ein kleines Ding am Rande. Also wer mal die Chance hat, in die baltischen Länder zu reisen, sollte das unbedingt
Ja.
machen. Denn Vilnius ist einfach eine wunderschöne Stadt, Litauen ein wundervolles Land und auch Lettland und Estland sind definitiv eine Reise wert. Also so von der Natur, von der Landschaft so schön, von den Menschen einfach,
Ja.
finde ich, die sind so, so herzlich dort, absolut sehenswert. Und das Schöne ist, dass sie nicht so Touristen überlaufen sind, sondern dass man dort auch viele Ursprünge einfach noch, ja, erleben kann.
Es ist super unterschätzt, definitiv. Das ist
Absolut.
auch, ich fliege ja auch, haben wir es ja kennengelernt in Vilnius. Ein bis zweimal im Jahr rüber und ich werde immer angeschaut wie ein Auto. So, was willst du in Litauen oder was will man generell in Litauen? Und ich denke mir, das ist so schön da.
Ja, es ist wirklich so schön da. Und auch die Altstadt in Litauen gehört ja, ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Und in der Zeit, in der ich da gelebt habe, also die Altstadt war immer so mein Favorite. Und jedes Mal, wenn man dort ist, entdeckt man irgendwas Neues. So, da sind so viele Kleinigkeiten, die man dort entdecken kann. Also definitiv eine Reise wert. Ich habe dort gelebt und gearbeitet für 2 Jahre. Und genau, im März nach der IWA, also die IWA war meine letzte Messe, habe ich bei Pulsar aufgehört und bin zurück nach Deutschland gekommen. Habe mir dann tatsächlich, weil ehrlicherweise, ich habe 2 Jahre lang wirklich nur für die Arbeit gelebt, was vollkommen, also für mich in dem Moment okay war, weil ich das geliebt habe. Habe aber dann wirklich erst gemerkt, dass ich total in den Burnout auch gerutscht bin und brauchte wirklich erstmal Zeit für mich und habe mir da auch ein paar Monate Zeit genommen, habe so ein paar verrückte Sachen gemacht. Ich war in Amerika und habe dort 4 Tage und 3 Nächte im Steinkreis in der Wüste verbracht. Zum Beispiel war im
Ich erinnere
Schweden
mich an
auf einem
das. War
Retreat.
das Schamanenritual? Ja, ne?
Genau, so eine schamanische Vision Quest nennt sich das. Das war absolut lebensverändernd und befreiend. Also wirklich wundervolles Event, was ich da gemacht habe. Event nicht, aber so eine wundervolle Erfahrung, so, was ich gemacht habe. Und ich würde es, wenn jemand die Chance dazu hat, auf jeden Fall. Und das sind alles Sachen, die ich viel für mich gemacht habe. Und letztendlich bin ich jetzt den Schritt gegangen in die Selbstständigkeit. Das war, also in den Bereich, in den Coaching- und Mentoring-Bereich reinzugehen, ist auch seit über 10 Jahren irgendwo immer ein Traum gewesen. Schon seit der Versicherungsbranche. Also die erste Ausbildung in dem Bereich habe ich schon in 2012, 13 gemacht. Also es war lange in mir drin. Und jetzt habe ich gedacht, Feierabend, jetzt, ich bin da oder war da 35 und habe gesagt, jetzt, wenn ich jetzt mal dann und ich wage jetzt den Schritt. Und ich möchte einfach, ja, mit Menschen arbeiten, andere Menschen auch begleiten auf ihrem Weg. Wenn man so ein bisschen, also wenn ich so auf meinen Weg schaue, die Transformation, die ich so durchgemacht habe, ist halt, ich habe mich ein Leben lang halt immer klein gehalten und zurückgehalten, habe mich angepasst, nach den Erwartungen anderer gelebt. Und irgendwann war der Punkt da, da konnte ich meine innere Stimme nicht mehr ignorieren. Da war der Schmerz einfach so groß und dann ging irgendwie auch alles Schlag auf Schlag. Und seitdem führe ich einfach, folge meinem Herzen und lebe frei und wild und unabhängig. Und es ist einfach, ein Gefühl, dass ich gerne auch zu dem ich andere halt auf ihrem Weg begleiten möchte. Genau. Und so sind wir jetzt hier gelandet,
Sehr gut. So
dass
sind
ich
wir
dir
hier
auch nicht.
gelandet. So sind
Ja,
wir hier
vielleicht.
gelandet. Genau, ich
Genau.
würde mal einsteigen, dass wir zur Jagd
Mach
zurückkommen.
mal.
Und zwar, ich meine, ich freue mich sehr auf deine Antworten, weil sie eben aus dieser Richtung kommen. Thema Folge deinem Herzen. Wir gehen los mit, was war der prägendste Moment in deiner jagdlichen Laufbahn?
Der prägendste Moment. Also ich würde sagen, das war ein Moment, da hatte ich noch nicht mal meinen Jagdschein. Ich habe gerade kurz überlegt, ob es noch einen anderen Moment gibt. Also es gibt natürlich viele prägende Momente, aber das ist einer, der so extrem hängen geblieben ist. Ich hatte zwar noch gar keinen Jagdschein zu der Zeit, also es war zur Blattzeit und ich war mit jemandem auf dem Ansitz tatsächlich, also nicht Pirschen, sondern Ansitz. Und es hat dann auch geklappt, dass er halt einen Bock erlegen konnte. Und dann wurde es so dämmerig und ich habe nochmal alles abgeglast und wir saßen so an so einer Lichtung. Und wie ich dann am Ende der Lichtung mit dem Fernglas hingeschaut habe und auf einmal sah ich so, oh mein Gott, da kommen die Hirsche. Und Rotwild ist halt so für mich, oh mein Gott, ich liebe einfach, wenn Rotwild dieses Majestätische und Erhabene, dieses Stolze, ich finde das so beeindruckend. Und
Voll.
wie ich mit dem Fernglas da hinschaute, kamen halt 5 Hirsche da raus aus dem Bestand und ich denke so, oh mein Gott, können wir noch sitzen bleiben? So. Und dann wurde es halt immer dunkler. Und die zogen halt so an der Kante entlang, haben sich von diesem, also von dem, ne, toten Bock, der da lag, halt auch gar nicht stören lassen. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, dann war es halt auch echt dunkel. Und zu der Zeit war jetzt noch gar nicht so, dass wir Wärmebildgeräte dabei hatten. Und da ich so wahnsinnig Angst im Dunkeln habe und es dann darum ging abzubauen, habe ich so gesagt, okay, wie wäre es, wenn du schon mal zum Auto gehst und holst das Auto und ich gehe ganz mutig schon mal zu dem Bock hin. Und ja, er ist dann abgebaumt schon. Ich habe die Fenster zugemacht, habe meinen kleinen Rucksack gepackt und bin dann auch runter und bin dann halt schon über die Wiese gelaufen. Und ich denke so auf einmal, oh mein Gott, was ist das? Und dann hörte ich nur so ein. Und ich denke so, oh mein Gott, sind die immer noch da? Und dann konnte ich wirklich nicht mit dem Fernglas nochmal geguckt, dann konnte ich sie noch so ein bisschen sehen. Und ich habe dann nachher irgendwie auf 20, 25 Metern vor den Hirschen in dieser Wiese gehockt und habe die einfach nur beobachtet. Und es war so ein Moment voller Ehrfurcht und so vor Respekt vor diesen majestätischen Hirschen in dem Moment. Und erst dann, als er mit dem Auto kam und so das Licht auf die Wiese kam, so ein bisschen, dann sind die halt so ganz gemütlich abgezogen. Aber das war so ein Moment, den werde ich, glaube ich, nie vergessen.
So ein
Also hat für
richtiger
mich jetzt,
Gänsehautmoment, ne?
ja, also da waren auch, da wurden Sekunden echt zu Stunden irgendwie. Es war einfach in diesem Moment zu sein und einfach nur die Hirsche zu beobachten und so nah sein zu dürfen an denen, das war echt, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Also was halt so Demut und Ehrfurcht uns auch so angeht in die Richtung, sehr,
Ja,
ja.
das ist einfach schön zu beobachten. Ich meine, selbst wenn an dem Tag was erlegt wurde, dass der Zauber der Jagd eben nicht im Schuss liegt, ne?
Genau, das ist das. Der Zauber der Jagd liegt definitiv nicht im Schuss. Da stimme ich dir voll und ganz zu.
Gibt es denn eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder in deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Ja, das war eine meiner ersten Drückjagden tatsächlich. Wo ich, und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, Fehler machen wir alle, also einen kleinen Überläufer krankgeschossen habe. Der ist dann im Nachbarrevier, weil ich direkt an der Grenze war, zu liegen gekommen. Das war auch gut. Das war aber für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich werde nicht mehr auf die Drückjagd gehen, ohne wirklich zu üben im Jahr. Gut, jetzt war ich in diesem Jahr nicht wirklich viel auf Drückjagden, weil die Hunde, weil wir ja den Welpen haben. Aber grundsätzlich ist das meine Einstellung. Also das hat mich sehr geprägt, weil ich für mich gemerkt habe, dass mir die Sicherheit im bewegten Schießen fehlt. Und das hat mich sehr geprägt. Also es war ein Moment, wir kennen halt alle auf den Drückjagden, wenn sie dann da stehen und dann wird gefragt, hast du geschossen? Nein, wie bist du abgekommen? Und dann jetzt fangen sie alle an zu erzählen. So, und Es ist mir auch in dem Moment so schwer gefallen, einfach ehrlich zu sein, dass ich, ja, ich bin scheiße abgekommen und ich habe ihn krankgeschossen und wir müssen gucken gehen. So, das ist
Ja.
natürlich gerade auf einer Drückjagd, wo man eingeladen ist, irgendwie sehr, sehr unangenehm. Und gleichzeitig hätte ich aber auch nichts anderes sagen können, weil, also ne, ich kann mich ja, also ich kann ja nicht verleugnen, was ich gemacht habe.
Ja.
Aber das hat mich doch sehr geprägt. Und da habe ich mir geschworen, auf jeden Fall immer regelmäßig zu trainieren. Um einfach die Sicherheit zu haben. Und es gibt mir auch dann eine ganz andere Sicherheit.
Ja, das ist was anderes, wenn man gut vorbereitet hingeht. Und das ist auch wichtig, dass du das ansprichst und auch danke, dass du da deinen Fehler zugibst. Dass halt viele falsche Annahmen darüber rumkursieren. Ich meine, die Jagdscheinausbildung mit hier mal laufenden Keilerschießen ist halt keine Ausbildung, die, ich sag mal, Sicherheit gibt. Na, wenn man sich mal die 5 Schuss und 3 davon müssen halbwegs im Leben sein, wir bringen den Jagdschülern ja schon bei, du musst nicht perfekt sein.
Ja.
Ne? Und dann wird ihnen aber auch gleich, ich sag mal, durch Gespräche und jetzt hier kommst du gleich mit auf Drückjagd und mach und ne, und dann wieder dieser Punkt, warum hast du nicht geschossen, warum hast du geschossen? Ne, dass einfach die jungen Leute oder die jungen Jäger, die das hören, halt auch wissen, hey, wenn ich aus der Jagdschule komme, ist es absolut keine Schande, dass ich mir noch nicht sicher bin. Na, das Lernen geht danach los und ich muss mir dem halt auch bewusst sein, dass ich lerne. Und ich meine, in dem Fall bist du mit einem blauen Auge davongekommen, beziehungsweise die Sau mit einem blauen Auge davongekommen. Und da gibt es nichts Schlechtes, was ja auch nichts Gutes in sich hat. Und wenn du da die Erkenntnis für dich rausziehst, boah, scheiße, das will ich, dass mir das nie wieder passiert,
Ja,
ist
ich
ja
glaube auch
nur gewonnen.
dieses Gefühl, und ich glaube, das habe ich jetzt gerade noch gar nicht, also gar nicht so angekratzt, aber dieses Gefühl zu wissen, ich habe ein Tier krank geschossen und ne, das, gerade wenn es dann auch über die Grenze geht, dann bist du auf jeden Fall ja auf andere auch angewiesen,
Ja.
fand ich ganz, ganz, ganz unangenehm. Und
Ja.
es geht nicht darum, dass wir keine Fehler machen. Wir machen alle Fehler, wir sind alle Menschen und keine Maschinen, sondern vielmehr darum, wie wir damit umgehen.
Ja.
So, und
Definitiv.
ja, also was ich für mich mitgenommen habe, daraus auf jeden Fall, dass ich mehr lerne. Und für mich war es zum Beispiel, ne, Schleichwerbung. Ich bin ein absoluter Fan. Ich habe das im Schießkino Dasch kennengelernt. Also wo du quasi auch mit deiner Waffe hingehen kannst, also wie ein Schießkino, also Schießkino. Aber du schießt halt nicht die ganze Zeit mit Munition, sondern du bist halt, deine Waffe wird angeschlossen mit einer Kamera und dann. Das Schöne ist einfach, dass du halt so viel, also ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie 150 Schuss durchgemacht. Das kannst du ja im echten Schießkino gar nicht nachbilden, so dann ist gerade als Frau. Und dort war es halt, ist es halt so, dass du dann genau sehen kannst, also die Kamera zeichnet das auf, also wo du angesetzt hast, wie du mitgegangen bist, wann du abgedrückt hast und dann coachen die dich richtig. Und das ist richtig cool, dass du wirklich diese Bewegungsabläufe für dich einfach verinnerlicht, dass die schon mal aus dem FF kommen. Und das hat mir so viel Druck rausgenommen.
Genau, kurzer Einwurf, was du
Genau.
meinst, ist ein Marksman-Simulator. Die gibt es deutschlandweit, an alle Hörer, die gibt es deutschlandweit. Einfach mal googeln, Marksman, Marksman-Simulator. Und das ist ein absolut geniales Tool. Also das geht bis dahin, dass man sich die Munition einstellen kann, na, dass ich da reingebe, was für ein
Ja,
Geschoss
genau.
habe ich, welche Geschwindigkeit hat das. Na, zeigt auch Thema Wundkanal an, also da, wo ich treffe, wie sieht der Wundkanal aus. Super geniales Ding und halt auch super verdeutlichend, was mache ich eigentlich in meiner Bewegung? Na, weil
Genau,
ganz oft
ja.
trainieren wir einfach falsche Bewegungen immer und immer wieder, anstatt uns mal anzuschauen, wie ist die Bewegung eigentlich und wie wäre sie eigentlich richtig und dann die richtige Bewegung zu trainieren.
Ja, also das ist für mich ein absoluter Gamechanger gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, was also im jagdlichen Bereich einfach für mich zu sehen, okay, was mache ich da überhaupt? Was passiert in dem Moment? Weil wenn man halt auf einer Drückjagd steht, dann passiert alles so schnell und man nimmt das gar nicht wahr.
Ja.
Aber da wirklich reinzugehen und zu trainieren und zu schauen, okay, was passiert da eigentlich? Wie gehe ich mit? Wann drücke ich ab? Direkt auf dich abgestimmt und dann kannst du daran arbeiten und dass das dann verinnerlicht wird.
Ja.
Genau. Also das ist wirklich, wirklich hilfreich.
Ja,
Mir
und
fällt
das ist
gerade
so ein
noch eine
bisschen
andere Situation ein.
der Punkt, Thema Jagdscheinausbildung und sowas. Der dynamische
Ja.
Schuss ist einfach der schwierigste Schuss und 90% der Jäger können ihn nicht und gehen trotzdem auf Drückjagd. Und ich finde es furchtbar und ich finde es furchtbar, was man dann davon hört. Deswegen schön, dass wir solche Tools haben. Also nutzt sie auch.
Genau, also da ist natürlich Technik wieder ein ganz, ganz großer Vorteil, ne? Und ein Vorteil, den wir definitiv nutzen sollten. Ich finde, sowas sollte vielleicht auch schon in den Jagdschulen gemacht werden, dass man sowas einfach auch mal macht und auch Pflicht sein. Nicht wie so ein Schießenabweis, ja, hier, du kannst jetzt schießen und du musst irgendwie 5 Treffer von 5 Treffer oder kann, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt war.
Gibt Jagdschulen, die haben so einen Simulator. Da eine meiner Partnerjagdschulen ist die Jagdschule Langerberg in Thüringen. Die haben den eigenen Marksman-Simulator in der Jagdschule. Und bevor die
Das ist
überhaupt
geil.
auf den Schießstand gehen, gehen die in diesen Simulator rein. Was ziemlich geil ist. Das Ding kostet aber auch, ich meine, ein paar hunderttausend Euro. Also
Ja.
dementsprechend verstehe ich das auch, wenn Jagdschulen das nicht haben. Aber wie gesagt, das gibt es deutschlandweit. Wir gehen mal weiter. Es passt nämlich auch ganz gut, nämlich Thema Ethik und Verantwortung in der Jagd. Jagen ist für viele eine Passion, für viele eine Verantwortung. Wie würdest du es für dich beschreiben?
Beides. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur das eine oder das andere. Ich glaube, man kann die Jagd nur ehrlich ausführen, wenn es einem, also wenn es auch eine Passion ist. Und zeitgleich haben wir so viel Verantwortung, nicht nur dem Wild, sondern auch dem Wald gegenüber und auch allen anderen Jägern gegenüber. Oh mein Gott, das ist so ein Riesenthema, da weiß man gar nicht, wo man anfangen, wo man aufhören soll, finde ich. Wenn man es runterbricht, also ist es aus meiner Perspektive, dass die Verantwortung bei jedem Einzelnen selbst anfängt. Also die Verantwortung fängt erstmal hier bei mir an. Das ist auch das, was ich beeinflussen kann. Und wie ich auf die Jagd blicke und wie ich mit Situationen umgehe und wie meine Einstellung dazu ist, das ist das, was ich nach außen trage. Und ich habe hier auch eine gewisse Verantwortung anderen gegenüber. Ja, es ist so schwierig, das jetzt mal irgendwie kurz zu halten, ne?
Nein, aber ich bin voll bei dir. Na, das ist auch der Punkt. Bis jetzt haben alle gesagt, beides, es geht irgendwie nicht ohne das andere. Zumindest, ich sag mal, nicht ganzheitlich. Gibt es denn einen bestimmten Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwas ist, was ausschließlich irgendwie speziell auf die Jagd bezogen ist.
Ist auch in Ordnung.
Ich müsste gerade, also man sieht es ja nicht, aber dieser kleine Dackel hat sich hier wieder irgendwas geklaut und macht nur Unfug.
Kein Problem.
Boah, nach Grundsätzen. Also das kurz zusammenzufassen ist arg schwierig. Aber ich handle immer also sehr, sehr respektvoll der Natur und den Lebewesen gegenüber. Früher habe ich einfach, also ne, wenn jemand irgendwie, oh, dieses Gelaber und dieses, ich habe mich wieder rumgeballert und dann kam direkt und dann habe ich die umgenagelt und so ein Scheiß. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber da bin ich halt einfach raus. Ne? Also da bin ich auch mittlerweile, dass ich da ganz klar was zu sage, weil das hat für mich nichts mit Jagd zu tun, sondern das ist eine Ehre, dass wir das tun dürfen. Und es geht mit wahnsinnig viel Verantwortung einher. Und das sollten wir uns in jeder Situation auch bewusst machen. Also sei es angefangen, also es fängt halt bei einem selbst an, aber auch mit meinem Equipment zum Beispiel, ne? Also, dass ich da mich dann nicht nur damit vertraut mache, sondern auch verantwortungsvoll damit umgehe. Jetzt habe ich auch gerade meinen Faden verloren.
Kein Problem, wir waren bei respektvoll. Und also einmal, ich sag mal, ein respektvoller Grundsatz, verantwortungsbewusst.
Genau. Ja, also genau, ich habe gerade nämlich auch an die Technik gedacht. Das ist natürlich wieder, bin ich natürlich geprägt, dadurch, dass ich bei Pulsar gearbeitet habe, halt auch zu sehen, wie gehen Jäger damit um. Also die Technik an und für sich ist ja nichts Schlimmes, sondern was wahnsinnig Gutes. Also es kann wahnsinnig hilfreich sein in so vielen Situationen, solange wir verantwortungsvoll damit umgehen. So, ne? Also die Technik macht mich nicht zum Herrgott, so wie manche dann halt meinen, sie könnten nachts durch die Gegend, also ne, durch den Bestand pirschen oder so, und machen damit mehr kaputt als alles andere. Sondern es kommt halt darauf an, wie ich die einsetze. Und da hängt die Verantwortung bei mir selbst. Und Mir ist gerade nur so spannend in den Sinn gekommen. Also, mir sind so viele Sachen gerade gleichzeitig durch den Kopf gegangen. Aber eine Sache ist zum Beispiel auch, was ich immer wieder merke, je reflektierter oder je selbstbewusster ein Mensch ist, desto verantwortungsvoller geht er halt auch jagdlich um. Das merkst du einfach. Und das Spannende ist, was mir gerade so durch den Kopf ging, ich bin ja viel in dieser Coaching- und Spirit-Bubble auch unterwegs. Und die interessantesten Gespräche mit Veganern habe ich tatsächlich da geführt oder führe ich da. Also es ist so, als Jägerin in dieser Bubble, es ist irgendwie zwischendurch echt so, okay, was machst du hier eigentlich? Und zeitgleich führe ich da mit Veganern total spannende Gespräche. Und da merke ich einfach, dadurch, dass wir in unserer persönlichen Entwicklung so weit sind, dass wir selbst so viel mit uns arbeiten, so selbstreflektiert sind und uns unserer selbst so bewusst sind, haben wir eine ganz andere Grundlage für einen offenen Dialog und gehen ganz anders mit vielen Dingen um. Und ja, jetzt komme ich natürlich auch so in die Richtung, aber da, das ist halt so ein Ding, was ich halt oft, was mir oft auch bei Jägern fehlt, dieses, nimm dich doch mal einmal zurück, schau mal von oben drauf, was hier gerade so passiert in dieser Situation, ne? Und das können so Drückjagdsituationen sein und da dann halt auch Sachen vom Ansitz oder wo dann diese prahligen Geschichten kommen, wo du dir so denkst, ja, was hast du denn jetzt davon so? Und ich finde, aktuell dürfen wir viel, viel mehr wieder in Ethik und Verantwortung reingehen. Und ich finde, das darf auch bei den Jagdschulen schon Platz finden. Mit Ralf Bonnekessen hatte ich zum Beispiel auf der Jagd und Hund ja ein spannendes Gespräch, dass es halt auch in den Jagdschulen schon wieder viel, viel mehr, also da auch reingehen sollte, dass der Jagdprinz oder ne, Lehrprinz eigentlich wieder eingeführt werden sollte. Um da bei jungen Jägern die einfach auch heranzuführen zu mehr Ethik und Verantwortung, dass es für die auch selbstverständlich ist. Und ich glaube, dass wenn jeder bei sich selbst anfängt in dem Bereich, und das ist ja das, warum ich das mache, was ich jetzt mache, weil ich mit den einzelnen Menschen arbeiten möchte, weil ich glaube, wenn jeder mehr bei sich ist und mehr reflektiert, dann können wir daraus viel nachhaltigere Handlungen kreieren, um die dann wiederum dem Wild und dem Wald und allen zugutekommen, auch der Kommunikation zwischen Jägern und Nichtjägern. Und genau da ist unsere Verantwortung.
Absolut. Und das ist, also du hast ja diese Punkte, was war es, Respekt, Verantwortungsbewusstsein, Selbstreflexion. Und da würde ich noch gerne ergänzen, weil du auch gesagt hast, Selbstbewusstsein. Ja, Selbstbewusstsein ist natürlich super wichtig, aber es muss mit dieser Selbstreflexion kommen, weil uns bringt nicht dieses Ego-Getue weiter. Ne? Dieses, ich kann alles, weiß alles, ich muss sowieso nicht an mir arbeiten. Na, wird ja auch. Ist ja auch Selbstbewusstsein, ne? Passt halt meistens im Selbst- und Fremdbild nicht zusammen. Naja, aber dass dieses Selbstbewusstsein mit diesem Maß an Selbstreflexion kommt. Und das merke ich bei mir mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Ich habe keine Ego-Machos bei mir sitzen, weil die sagen, hey, was will ich denn damit? Ich brauche das nicht, habe ich noch nie gebraucht, bla bla bla. Sondern ich habe die, die da sind, die eher zu wenig Selbstbewusstsein haben, weil sie vielleicht zu selbstreflektiert sind. Es ist aber wichtig, dass sich dann da die Wiege hält, ne? Und ich mit meinem Selbstfremdbild und ich, was ich immer sage, dieses am Abend muss ich in den Spiegel schauen können und wissen, das, was ich heute getan habe, war gut. Und wenn ich es nicht getan habe, dann habe ich alles dafür getan, dass ich trotzdem wieder in den Spiegel schauen kann.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, abends in den Spiegel schauen zu können und halt zufrieden sein zu können. Okay. Ja.
Ich habe mich heute angestrengt oder was auch immer es ist,
Genau.
welcher
Was
Satz
auch
auch immer da
immer.
kommt. Genau, wir gehen mal weiter. Wir haben jetzt schon zwei Situationen von dir gehört. Nächste Frage wäre, was war die herausforderndste Situation, die du bis jetzt bei der Jagd erlebt hast?
Herausforderndste Situation. Ich glaube, da gibt es verschiedene, würde ich fast sagen.
Irgendwas, was so intuitiv gleich hochkommt.
Intuitiv kommt tatsächlich. Also kommen auch zwei Sachen hoch. Also das eine ist, was Herausforderungen für mich immer sind, ist tatsächlich auch, Trude jetzt in dem Fall, Wilma ist ja noch nicht so weit, aber Trude halt auch laufen zu lassen bei der Jagd. Das ist für mich wirklich herausfordernd, weil ich weiß, dass ich eine kleine Schissbuchse bin. Also weil ich so Angst um sie habe, halte ich sie dann halt oft irgendwie zurück. Das ist für mich eine Herausforderung der anderen Art, sie auf der Jagd einfach laufen zu lassen und ihr zu vertrauen. Und dann ist mir die Situation in den Kopf gekommen, das war ein richtig cooler Ansatz eigentlich. Also ich saß auf so einer Erdkanzel. Und dann ging es, also ich war auf dem Rotwilland und es war eigentlich so in so einem Tal, in so einer Kurve und ich saß in so einem Hang, wo es hochging zur Straße. Also die Straße ging auch in der Kurve da lang. Und ich saß wirklich in so einer Erdkanzel mit so einem Tarnnetz drum und Trude neben mir. Und das war tatsächlich zu der Zeit, da bin ich gerade das erste Mal aus Litauen zurückgekommen. Da war ich das erste Mal in Vilnius bei Pulsar und bin dann zurückgekommen und dann wurde ich in Frankfurt vom Flughafen abgeholt und sind wir direkt im Taunus ins Revier. Und dann war ich da auf dem Ansitz und dann kam Rotwild. Und ich war eigentlich, wollte ich gerne einen Hirsch erlegen und dann passte das aber nicht. Ich war am Gucken. Da hatte ich die Helion nämlich noch mit dabei, mein Favorite. Und guckte dann immer schon so und war hinten so, ah, da ist ein Hirsch dabei. Und dann war ich immer am Gucken und passt das nicht. Und dann war es halt auch schon ein bisschen dämmerig und dann zogen die immer weiter ran. Naja, gut, der Hirsch passt halt nicht. Und der war aber mit einem Kabeltrudel unterwegs. So, und dann, ich hatte die auch 40, 50 Meter vor mir stehen. Und ich habe zu der Zeit auch nicht mit Schalldämpfer geschossen, muss man auch noch mal dazu sagen. Und dann war es so, dass halt ein Kalb so vorzog und es halt passte und ich das erlegen konnte. Es war auch super, es ist nur irgendwie, keine Ahnung, 5 Meter gelaufen, da lag es halt. Und Trude wird dann, also dann, wenn ich geschossen habe und sie merkt so, okay, ich atme gerade durch, dann ist so Trude so, okay, können wir jetzt los, da ist Beute. Und sie wurde dann schon hibbelig und ich war dann am, also ne, ich dann höre so und denke so, hör und guck nochmal, standen die da immer noch alle und ich denke so, okay, da bin ich ja jetzt dann auch, ey, es ging halt auch darum, Beute zu machen und Abschluss zu erfüllen und so. Und dann dachte ich, okay, wenn das jetzt passt, ne, dann schaust du halt, vielleicht kriegst du da noch ein zweites Kalb dazu. Und in dem Moment, das war so für mich eine Herausforderung, selbst die Ruhe zu bewahren, die da Trude zu beruhigen und gleichzeitig nochmal genau zu gucken, okay, passt das alles? Weil das war für mich meine erste Doublette tatsächlich. Und dann noch auf Rotwildkälber, das war so, okay, das ist schon irgendwie krass. Am Ende hat auch alles gepasst, aber das war für mich, glaube ich, jetzt weniger eine Herausforderung von Technik oder dergleichen, sondern eher für mich selbst. Also für mich selbst, weil ich gemerkt habe, also ich bin vorm Schuss immer wahnsinnig so hoch konzentriert, weißt du? Und dann, wenn ich aber geschossen habe und weiß, okay, liegt, und dann kommt auch so der Schub, weißt du, so dieses, okay,
Oh,
dann
das
kommt so dieser
wirklich das hier da.
Adrenalinschub. Und mich dann, das war so die Herausforderung, mich in dem Moment selbst wieder so runterzubringen und selbst nochmal wieder da reinzuholen und gleichzeitig aber auch noch den Hund zu beruhigen und so, damit ich für mich halt auch einfach die Sicherheit habe, guten Schuss abzugeben, also ne, einen sicheren Schuss abzugeben. Das war eine wirkliche Herausforderung. Also es ist vielleicht jetzt nicht so eine Extremsituation,
Muss ja auch nicht.
aber das ist das, was gerade so hochkam, was für mich tatsächlich eine Herausforderung für mich selbst war, in meine erste Doublette so schießen zu können.
Super
Ja.
spannend auf jeden Fall. Und was mir auffällt, ich meine, beim ersten Mal, also der prägendste Moment war ja Rotwild, was sehr nahe war. Jetzt haben wir in
Ja.
der herausfordernden Situation Rotwild, was nicht mal. Und ich meine, Rotwild ist ja so vorsichtig. Und beim ersten Mal
Ja.
stehst du da im Wald rum, jetzt mal plakativ gesagt, beim zweiten Mal schießt du ohne Schalldämpfer und sie bleiben da.
Selbst
Sau
nach dem
cool.
zweiten Schuss standen die an der Seite immer noch und sind dann ganz gemächlich abgezogen. Ne? Also das war schon eine Erfahrung.
Interessant.
Ja, ich glaube, das ist gerade auch, so bin ich halt auch jagdlich, sag ich mal, groß geworden mit Rotwild. Und sicherlich ist das auch immer revierabhängig und von der Umgebung her abhängig. Aber so wie, und ich sage es jetzt so, wie mein Ex-Mann und sein Bruder die Reviere 40 lang oder in der Familie 40 Jahre lang geführt haben, so bin ich halt da mit Rotwild auch groß geworden. Und ich, also ne, ja, Rotwild ist natürlich empfindlich und du musst auf einiges achten, aber sie kommen dann irgendwann schon vertraut raus, einfach weil die dort immer jagdliche Grundsätze eingehalten haben. Also die haben immer geschaut, auch dass Ruheecken im Revier sind und sowas. Und also Rotwild war immer schon mein Favorite. Und es war da halt immer so spannend, wie die damit umgehen. Und dass da Rotwild halt schon, also nicht klar, gerade Kahlwild ist halt schon extrem, dass du immer gucken, ne, so aufpassen musst, dass sie dich nicht entdecken irgendwie oder dass du nicht irgendwie eine falsche Bewegung machst. Aber gleichzeitig, wenn der Wind auch passt, dann kannst du da halt auch sitzen und dann, ne, ich sag mal, also, ne, kannst du auch auf dem Ansitz jetzt rauchen, zum Beispiel. Ne? Also,
Ja.
das, die Erfahrung habe ich von meinem Ex-Schwager quasi auf jeden Fall auch mitgenommen. Und die haben das über 40 Jahre gemacht. Ne? Also, es hat immer funktioniert. Deswegen, ja, Rotwild ist auch mein Favorite, sag ich mal. Und das, ich manchmal verkomplizieren wir es vielleicht auch ein bisschen mit dem Rotwild. Und
Kann ich dir nicht
gleichzeitig
sagen, geht's bei mir nicht.
finde ich auch, dass wir uns, ja, ich meine, die aktuellen Diskussionen zeigen, das ist halt ein ganz anderes Thema, was die genetische Verarmung beim Rotwild angeht, dass wir da, glaube ich, auch noch viel, viel mehr machen dürfen, was das Rotwild angeht. Und auch da wieder ganz viel, und da kommen wir wieder, können wir den Bogen schlagen, da fängt es ja auch wieder an, halt da auch ganz viel Aufklärungsarbeit oder Arbeit mit den Menschen, mit den Jägern zu führen, denn das eines von vielen Punkten ist ja zum Beispiel, wenn ich Rotwild nicht als Standwild, sondern vielleicht als Wechselwild habe. Und wir wissen alle, dass Rotwild ja auch seine Langzeitwechsel hat. Und wenn dann dort das Rotwild durchwechselt und dann der nächste Jäger wieder kommt, so, ja, geil, hier,
Geil,
erstmal
endlich ein
umknallen.
Hirsch, ja.
Und ich mir denke, ja, ihr wisst alle um die Problematik, die wir haben. Und muss dann Rotwild, wenn es Wechselwild ist, dann gerade da erlegt werden? Oder kann man die vielleicht auch einfach mal ziehen lassen? So, ne? Und da sind
Richtig
wir halt
guter
wieder, da
Punkt.
fängt es wieder bei jedem Einzelnen an,
In der Verantwortung und im
in
Respekt,
der
ne?
eigenen Verantwortung und im Respekt, genau.
Ja. Ich gehe mal weiter in der nächsten Frage. Eines davon hast du uns schon beantwortet. Thema, jetzt käme die Frage, wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um? Fehler hatten wir vorhin schon in der Geschichte. Wie sieht es denn aus mit Druck und kritischen Momenten?
Also, ein Punkt ist definitiv, wer, also, ne, wer mich jetzt wirklich kennt, weiß das von mir auch. Ich bin wahnsinnig selbstkritisch, absolut. Meine innere Stimme ist sehr, sehr laut. Also nicht mehr so laut wie früher, definitiv nicht, aber sie versucht sich immer reinzudrängen. Und wenn irgendwas passiert, bin ich die Erste, die den inneren Monolog, Dialog, wie auch immer führt.
Der innere
Und mir Vorwürfe
Kritiker.
macht, genau. Und das richtig, richtig laut. Und gleichzeitig bin ich mittlerweile so weit, dass ich mich halt da rausnehmen kann und sagen kann, okay, ich nehme jetzt erstmal all meine Emotionen da raus und gucke erstmal komplett sachlich und neutral auf die Situation. Was ist hier überhaupt passiert? Was habe ich gemacht? Und was kann ich daraus lernen und beim nächsten Mal halt anders machen, besser machen, damit es halt nicht wieder passiert. Was hältst du?
Das gilt für Druck und kritische Momente genauso wie für Fehler.
Ich glaube, dass gerade was Druck angeht, auch viel. Früher wäre ich, glaube ich, in Drucksituationen schneller eingeknickt. Mittlerweile weiß ich, wie ich mich selbst regulieren kann in solchen Momenten wieder. Sei es jetzt durch verschiedene Atemtechniken oder auch, ne, auch durch EFT, also durch ja, Emotional Freedom Technique. Das ist eigentlich so eine Tapping-Technik, wo du halt verschiedene Punkte am Körper abtappst. Genau, also solche Sachen. Ich weiß halt, wie ich mich selbst wieder regulieren kann in Druckmomenten. Um mich da rauszuholen, um den Druck rauszunehmen, damit ich halt aus einer neutraleren Position handeln kann. Und da sind wir auch wieder, da kommen wir auch wieder dahin zurück. Also da ist definitiv ein Unterschied zwischen früher und heute. Also dadurch,
Das
dass
ist
ich
super passend
viel.
gerade, weil die nächste Frage wäre, was die wichtigste Lektion ist, die du während deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast. Und das ist ja eine, dieses Thema Druck und Umgang mit Druck.
Ja. Wobei ich das tatsächlich ja nicht nur in jagdlichen Situationen, sondern grundsätzlich im Leben anwende. Also für mich ist das jetzt nicht unbedingt immer speziell nur Jagd oder halt nur außerhalb der Jagd, sondern für
Es
mich ist es halt
beeinflusst sich ja auch.
Leben. Genau, es beeinflusst sich ja auch total.
Gibt es da noch
Die
was, wo du
wichtigste
sagst, okay, die
Lektion. Ich glaube, die wichtigste Lektion, und das ist auch eine, die ich glaube, eher so im Leben habe, die mir aber auch jagdlich viel geholfen hat, ist in, ja, sagen wir es mal so richtig plakativ, nicht mehr Zirkus, nicht meine Affen, so
Sehr
ungefähr.
gut.
So, mich da so ein bisschen halt in gewissen Situationen rauszunehmen. Ich merke halt in Situationen, die mir halt, die gegen meine Werte oder gegen meine Moralvorstellung oder so gegengehen, dass ich da auch so, da merkst du, weißt du, da möchte ich es ja am liebsten so einmal so schütteln, so, hallo, guck dir das
Eben
mal
zu
jetzt mal an, ne?
Hause,
Werd mal wach. Und mich da dann aber zurückzunehmen, weil ich weiß, wenn es nicht gefragt wird, wird es auch nicht gehört.
ja.
Und so schwer mir das fällt, es ist so eine Lektion, die ich halt grundsätzlich im Leben, die mir auch bei der Jagd halt viel hilft. Und bei der Jagd ist es halt viele Situationen, wo dann, ich weiß nicht. Also ich bin tatsächlich empfindlich, wenn es darum geht, dass man sich dem Wild oder der Natur gegenüber respektlos verhält. Da bin ich, ist ein absoluter Triggerpunkt für mich, voll. Es gab mal eine Situation, da sind wir mit dem Auto durchs Revier, das war aber bei Bekannten. Und dann hatte der eine Dose und dann schmiss er die aus dem Fenster. Ich
Oh,
war an die Decke gegangen.
verstehe ich.
Das war so eine Situation, wo ich gedacht habe,
Bist du
was
blöd?
ist mit dir nicht richtig? Tickst du noch sauber? So, also, ne, da komme ich, auf so weit komme ich halt irgendwie gar nicht klar. Aber zu der Zeit bin ich halt noch, also wirklich an die Decke gegangen und habe, also, da, also für mich vollkommen unverständlich, genauso auch wie man eine Zigarettenstummel aus dem Auto oder irgendwo hinschmeißt ständig.
Und dann vorne
Heutzutage
rum
nehme
großer
ich mich,
Naturschützer. Ich kenne einige Jäger,
ja,
die das machen, aber dann, ja.
genau. Also das sind so, die Lektion ist halt, dass ich damit auch ein paar Mal so auf die Nase gefallen bin, halt mit durch diese Überreaktion. Und heutzutage, meine Lektion ist halt, glaube ich, vielmehr mich da einfach rauszunehmen und zurückzuhalten. Und wenn ich danach gefragt werde, dann gebe ich meinen Senf dazu. Ansonsten ist halt dieses, die Lektion grundsätzlich, dass man nicht, na, nicht jeden retten kann, ist, also ist falsch, aber vielmehr so ein,
Nicht jeden retten kann, der nicht will.
ja, genau, also weil du weißt, was ich meine, ne?
Ja,
Also,
ja,
dass du
ja, ja,
halt,
ja. Du könntest sie
ja.
alle retten, sie wollen nur nicht.
Ja,
Es
genau.
braucht da noch Eigenverantwortung.
Also da jetzt um Gottes Willen nicht falsch verstehen, aber so dieses, oh, weißt du, manchmal in manchen Situationen möchtest du ja einfach den Kopf, in den Kopf einmal auf die Tischkante hauen, so, und jetzt nochmal neu, so ungefähr.
Reset-Knopf.
Weißt du, an dem Reset-Knopf.
Werkseinstellungen.
Klingt so
Ja,
böse,
aber
ne?
das
Vielleicht habe ich sowas auch in manchen Dingen,
wir
wo
triggern
ich andere
andere
so
Leute.
trigger.
Aber wie wir auch wissen, Triggerpunkte, die kommen ja trotzdem immer aus uns selbst und sie haben mehr mit uns selbst zu
Genau.
tun als mit dem anderen.
Ja, die anderen sind nur ein Spiegel dafür.
Absolut. Gibt es denn ein Thema? Wir hatten jetzt schon ein paar Themen, wo du gesagt hast, das war früher anders. Gibt es denn ein spezielles Thema, über das du heute anders denkst, als ich sag mal zu Beginn deiner Jagdzeit?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, es gibt viele Dinge, über die ich heute anders denke als am Anfang. Und deswegen, also zum einen, der eine Punkt ist, dass ich daher auch ein großer Fan vom Jagdprinzen, Lehrprinzen, call it whatever you want, bin. Und zum anderen durfte ich dadurch lernen, dass Erfahrungswerte einfach auch wahnsinnig viel ausmachen. Das, ich wüsste jetzt gar nicht konkret, worauf bezogen unbedingt.
Aber generell, ich meine, es gibt ja überall Bereiche, wo der eine mehr Erfahrung hat als der andere, und man voneinander lernen kann.
Ja, ich glaube, ja, also grundsätzlich das andere, also in der Erfahrungswerte, dass man ja sich auch selbst immer als Schüler sehen darf. Ja, nur weil man selbst irgendwie jetzt ein Revier hat, keine Ahnung, ein Rotwildrevier hat und der andere hat ein Niederwildrevier, so kann man wahnsinnig viel voneinander auch lernen. Auch wenn man selbst viel über Niederwild weiß, kann man halt trotzdem viel lernen, immer noch, ne? immer so sich selbst wieder in diese Schülerposition zu begeben.
Was sich ja die Hand gibt mit diesem Punkt Selbstreflexion. Na, ich
Ja.
kann, wenn ich mich selbst reflektiere, finde ich meine eigenen Lücken und dann kann ich sie füllen. Wenn ich der Meinung bin, gut zu sein, habe ich aufgehört, besser zu werden. Na,
Ja.
und für mich, einer meiner Grundsätze ist eben dieses Always a Student. Ich mache
Ja.
immer, immer schaue ich, wo kann ich noch dazu lernen, egal in welchem Gebiet. Vielleicht jetzt auch Gebiete, wo mich andere als Experte sehen, aber ich lese heute noch jeden Tag Lebensratgeber und Psychologiebücher und überlege mir, ja cool, wo kann ich mich hier noch weiterentwickeln? Ich habe selbst einen Coach und Mentor an meiner Seite, obwohl ich
Immer.
Leute coache und mentore, weil ich überall dazulernen kann. Das finde ich so wichtig in der Jagd. Und das ist mein persönlicher Triggerpunkt. Mich machen Leute aggressiv, die sagen, warum? Ich kann doch alles. Ich kann das doch.
Ja,
So.
oder
Oh.
dieses, warum? Wir haben das schon immer so gemacht.
Oh ja. Und da
Das
ganz wichtig,
ist
Thema Erfahrungswerte. Erfahrungswerte haben erstmal nichts mit Jagdscheinalter zu tun. Na, ich kann 30
nee.
Jahre einen Jagdschein haben und keine Erfahrung haben und ich kann 5 Jahre einen Jagdschein haben und in einem Bereich ein super Spezialist sein. Na, und manchmal macht man es sich oder machen sich die Leute halt einfach und sagen, ey, ich mache das schon seit 30 Jahren, was willst du mir überhaupt erzählen? Und ja,
Ja.
aber ihr merkt, es
Ja.
ist ein Triggerpunkt. Ich habe erst gestern eine
I
Podcast-Folge
feel you.
aufgenommen mit demselben Triggerpunkt. Also
Ja, I
deswegen.
feel you. Absolut.
Aber
Das ist,
es.
ich glaube, dass man nie aufhört, grundsätzlich, wer aufhört zu lernen, stirbt. So, das ist einfach so. So man, also, das ist ja im Leben genauso auch in der Jagd. Man lernt nie aus und es gibt immer neue Erkenntnisse, die vielleicht auch dazukommen, neue Erfahrungswerte, die dazukommen und es gibt halt auch Veränderungen, die dazukommen und keine Ahnung, neue Technik, die dazukommt zum Beispiel. Ne? Das heißt also, dadurch, dass man halt da immer offen bleibt und weiter lernt, das heißt ja nicht, weißt du, es muss dir ja nicht gefallen grundsätzlich, aber du hast dich damit beschäftigt und du hast dir deine eigene Meinung dazu gebildet und kannst damit dann weiterarbeiten. Das ist genauso, weißt du, wie diese Veganer in der Coaching- und Spirit-Bubble. Das ist so unabhängig. Also wir haben halt schon mal eine ganz andere Grundlage für einen offenen Dialog. Wir wissen halt vorher schon, dass wir niemals einer Meinung sein werden, was das angeht. Also,
Was ja
dass
auch in
wir
Ordnung
unsere
ist.
Meinung haben und das nicht sind. Und gleichzeitig sind wir halt offen und interessiert an an den Ansichten des anderen, weil auch davon kann ich halt für mich noch was mitnehmen und lernen.
Und
Und
auf der Ebene kann ich halt auch diskutieren.
genau.
Ne? Nicht einfach den anderen an die Wand stellen, deine Einstellung ist scheiße und nur meine zählen, sondern offen zu sein. Ne? Und wenn ich offen für Erfahrungen bin, offen fürs Lernen bin, dann werde ich da auch nicht auf Granit beißen, sagen wir es mal so. Es ist
Ja.
aber ein super Übergang zur nächsten Frage.
Okay, warte,
Und
lass mich noch
zwar,
ganz kurz.
ja.
Bevor du das sagst, wo du sagst, die Offenheit, weil meine Mentorin hat einen Satz gesagt, an open heart can never be broken. Und ich liebe diesen Satz. So, solange du mit offenem Herzen überall rangehst, kann auch nichts passieren eigentlich.
Ja. Es ist
Das ist
ganz
so. Hatte
oft, es
ich
ist,
gerade auf der Zunge.
wir verletzen uns selbst, indem wir einfach die Wirklichkeit, so wie sie ist, nicht akzeptieren. Und wenn ich offen gegenüber der Wirklichkeit bin, so wie sie ist, ne, dann komme ich mit Sachen klar, wo ich vorher gedacht hätte, ich komme nie damit klar, weil ich mich vorher schon beschränkt habe durch meine Verschlossenheit. Okay, aber wir gehen
Okay, jetzt, okay.
weiter. genau. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Ha, wo soll ich da aufhören? Wo soll ich anfangen und wo soll ich aufhören? Also, Herausforderungen sehe ich definitiv, also eine von denen in der steigenden Online-Präsenz vieler Jäger. Weil sie oft unterschätzen, welche Verantwortung sie haben und welche Auswirkungen das haben kann. Also grundsätzlich, dieses ganze Online-Ding ist, glaube ich, für die Jagd eine echte Herausforderung. Also es fängt schon, finde ich, in den Jagdschulen an, dadurch, dass sie natürlich teilweise Online-Kurse anbieten, kamen die auch online, werden die bewertet und die wollen natürlich alle gute Bewertungen haben. Also schauen die, dass die Leute durchkommen. Und so, ja. Also bitte nicht falsch verstehen, aber finde ich, dass grundsätzlich die Qualität darunter leidet. Und das zieht sich dann durch, was dann, also ne, dann die Jäger angeht, die ihre Videos online stellen, die ihre Posts online stellen, wo ich mich dann frage, oft, weißt du, wenn du dann so siehst, so heikle Situationen, wo dann noch geschossen wird. So, ja, du kannst diese Situation in einem Video gut erklären. Setzt voraus, dass der Zuschauende auch zuhört. Und gleichzeitig senkt es, finde ich, so den Standard. Das ist so eine Riesenherausforderung, weil diejenigen, die das sehen, die sehen, ach ja, guck mal, der hat in dieser Situation auch geschossen. Dann sind die irgendwann in dieser Situation und sagen, ach, weißt du, ich habe das gesehen, die haben da auch geschossen, da kann ich das ja auch machen. Und so, finde ich, geht die eigene oder den eigenen Maßstab, den man an sich selbst hält, so diese eigene Qualität, die man von sich selbst erwartet, wird immer niedriger, also sinkt immer weiter irgendwie dadurch. Und das ist eine Riesenherausforderung.
Das ist ja auch ein wissenschaftliches Konzept, was da arbeitet. Ne? Wir haben ja die sogenannte Selbstwirksamkeitserwartung, die sich auf drei Säulen bezieht. Und eine Säule davon ist es, anderen dabei zuzusehen. Ne? Und wenn ich sehe, jemand anderes verwandelt diese Situation oder diesen kritischen Schuss oder keine Ahnung, macht fünf Sauen auf einer Drückjagd, ne? Suggeriert mir das, wenn der es kann, schaffe ich das auch. Das ist schön in Bereichen, sportliche Bereiche, kreative Bereiche und sowas, ist es super, dadurch seine Selbstwirksamkeitserwartung aufzubauen. Aber es verschiebt natürlich, Thema mangelnde Reflexion, es verschiebt natürlich meine Grenze. Und ich finde, bei der Jagd dürfen wir nicht an der Grenze arbeiten, sondern wir müssen in der Sicherheit arbeiten. Weil wenn ich nicht sicher bin, dann erschieße ich im Ernstfall den Treiber. Oder so.
Absolut.
Und da Thema Selbstreflexion wieder wunderbar, aber ich unterschreibe das jetzt, was du sagst.
Ich glaube, das kann man irgendwie auch auf alle Bereiche anwenden, ne? Also das ist ja dann die Chance, ist ja darin, dass wir ja irgendwie schauen können, dass wir alle erstmal hier anfangen bei uns selbst und erstmal schauen, okay, wieder mehr in die Selbstreflexion reinzukommen. Sondern
Daher,
das.
dass wir kein Video haben, du hast dir gerade an die Nase gefasst. So.
Ja, stimmt. Genau, aber dass wir halt auch die Chance ist halt darin, dass wir gemeinsam miteinander uns unterstützen können, dass wir wieder viel mehr in die Selbstreflexion kommen. Und dann, da ist wieder dieser Punkt, aus der Selbstreflexion können wir ja so viel mitnehmen und so viel lernen und dann auch viel, viel nachhaltiger handeln oder viel verantwortungsvoller auch handeln, viel, viel bewusster handeln. Und ich glaube, das würde auch oft, ich finde manchmal nämlich auch diese Herausforderung, Facebook ist noch viel schlimmer als Instagram und ich bin tatsächlich froh, beruflich musste ich es ja noch, dass ich in diesem ganzen Facebook-Kack da gar nicht mehr aktiv sein muss. Diese Kommentare, in denen sich Jäger gegenseitig schon fertig machen, wo ich, also das ist so dieses, also da kriege ich schon Kopfschmerzen beim Lesen irgendwie, wo ich mir denke, Leute, wir sind alle Jäger und wenn wir uns schon untereinander so fertig machen, wie soll das denn dann nach außen funktionieren? Und das ist zum Beispiel
Definitiv.
auch da zu schauen, dass wir da viel mehr wieder in ein Miteinander kommen, was auch wieder viel einfacher ist, wenn wir selbstreflektierter sind. Und dass wir halt so die Brücke auch wieder zu den Nichtjägern schlagen können. Weil am Ende sind die halt auch diejenigen, die über die Zukunft der Jagd mitentscheiden. Und je größer oder ne, je weiter das auseinanderklafft zwischen Jägern und Nichtjägern, je verhärteter die Fronten werden, desto schwieriger wird ja auch alles.
Ja, wo wir wieder beim Thema fehlende Offenheit sind.
Ja, das
Na?
auch.
Da schließt sich der Kreis.
Da sind wir ja wieder, dass es bei einem selbst ja immer anfängt, ne? Wie gesagt, das ist so.
Also ich fasse es mal so zusammen. Das eigene Handeln, online und offline, ist sowohl Herausforderung als auch Chance.
Ja, genau. Und ja, das ist halt einer von vielen Punkten, die wir, oder ne, an Herausforderungen, die wir aktuell irgendwie in der Jagd haben. Zeitgleich sind das auch natürlich auch politische Themen. Wie wir vorhin ja schon hatten, mit der, was die Genverarmung beim Rotwild angeht, was den Wolf angeht. Auch da muss unbedingt was passieren, weil ganz ehrlich, man hört ja auch aus den Jägerkreisen, was da schon passiert. Ne? Also auch wenn, ne, offiziell, inoffiziell und so, man kriegt es ja schon mit, was ja gleichzeitig auch wieder ein gewisses Bild auf die Jägerschaft wirft. Und
Und die sich dann auch
da muss,
online
es
wieder
sind
nicht
halt
benehmen können.
genau Herausforderungen, die wir irgendwie auch meistern müssen, damit die Jagd weiterhin Bestand haben kann. So, weil wenn man sich mal die Realität anguckt, also ich finde, es wird immer schwieriger, einen vernünftigen Dialog mit Nichtjägern zu führen. Und wir tragen auch dazu bei, dass es immer schwieriger wird. Und deswegen, genau, will ich ja oder mache ich ja auch das, was ich mache, um halt bei den Einzelnen wieder anzufangen, damit wir irgendwie alle wieder offener füreinander werden, damit wir wieder näher zusammenrücken und damit die Jagd am Ende auch weiterhin Bestand hat. So, ne, damit halt auch Nichtjäger sich mehr für die Jagd wieder aussprechen, und auch verstehen, was wir machen. Und dass halt nicht nur Jagd, nicht nur Totschießen ist, sondern was wirklich, dass so viel mehr dazugehört. Und ja, diese Brücke zu schlagen, ist, glaube ich, eine Herausforderung, eine weitere Herausforderung, die wir haben und die wahnsinnig wichtig ist für Zukunft.
Ja, definitiv. Und das ist wieder die perfekte Überleitung. Wenn du eine Botschaft an unsere Hörer, Hörerinnen dieses Podcasts senden könntest, sowohl Jäger als auch Nichtjäger, was wäre das?
Eine
Wieder viele
Botschaft an. Ja, das
Möglichkeiten.
sind so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, also es landet wieder bei dem gleichen, wie wir die ganze Zeit sind. Ja, sich selbst oder ne, das Herz zu öffnen, anderen zu begegnen und sich einfach auch mal einen Moment zu nehmen für sich selbst und in sich selbst hineinzuhören. Ja, sich viel mehr Zeit dafür zu nehmen, sagen wir so. Also als Botschaft, nimm dir Zeit, in dich selbst hineinzuhören, öffne dein Herz und stell dich manchmal auch auf den Standpunkt des anderen.
Sehr, 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 sehr schöne Botschaft auf jeden Fall. Ich danke dir ganz herzlich. Hiermit sind wir nämlich durch mit den Fragen. Hast du sehr gut gemacht. Danke, dass du dich hier so geöffnet hast, das alles erzählen hast, deine Erfahrungen geteilt hast. Für die Hörer, wenn sie ein Gesicht zu dir haben wollen, wo können sie dich denn finden?
Wo kann man mich finden?
Genau, also online
Also auf
beispielsweise.
Instagram, genau.
Du musst nicht deine Adresse verraten.
jetzt hatte ich gerade schon Kurzschweißperlen auf der Stirn nochmal. Nein, also auf Instagram könnt ihr mich entweder, also meine eigene Seite unter spiritual.huntress finden oder alternativ, und das ist ja die Firma, die ich gegründet habe, The Rewild Way, gibt es bei Instagram oder halt thewewildway.com, auch die Website. Und da könnt ihr mehr über mich erfahren, über das, was ich mache. Und wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir so gerne. Ich bin immer offen für Austausch und Erfahrungswerte.
Ich verlinke auch noch mal alles unten. Also wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt und euch fragt, wie man Spiritual schreibt,
Immer diese kackenglischen Worte, ne? Ich finde einfach manchmal, im Englischen hören sich manche Dinge einfach so viel schöner an, ne? Also es ist so.
es ist so, ja, es ist
Und für Rewild gibt es auch kein richtiges deutsches Wort und Rewild trifft es halt irgendwie einfach für das, was ich tue. Und es gibt kein deutsches Wort dafür.
Englisch ist so viel
Ja, schon.
smoother,
Also es ist auch witzig, ne? Also ich habe jetzt 2 Jahre in 2 Jahren in Litauen nur Englisch gesprochen. Und ganz oft, also es ist so, ich mixe Sprachen halt auch viel mehr, weil mir manchmal die Worte zum Beispiel auf Deutsch nicht einfallen.
wenn wir schon
So,
dabei sind. Du
das ist
bist
so.
quasi die Litauen-Lisa.
Ja, genau. Ja, das
Ja,
passiert
sehr,
dann.
sehr cool. Auch schöne Abschlussworte an euch Hörer, wie immer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast, nicht Postcast. Lasst eine Bewertung da, das würde mir sehr helfen. Und erzählt natürlich den Leuten vom Podcast, schickt das weiter an Jäger und Nichtjäger. Solche Gespräche brauchen einfach Raum, sie brauchen Gehör, damit alle wissen, was wirklich so in unseren Köpfen losgeht.
Genau, und
Deswegen.
vielleicht, wenn ihr uns, entweder die Claudia oder mich, auf der Jagd den Hund trefft, dann haltet uns an und sprecht uns an.
Ja,
Auch richtig
guter
gerne.
Punkt. Guter Punkt. Es ist Messezeit.
Genau, ja, ist nicht mehr lange. So
Es
in
ist
einem Monat ist die
Messezeit.
Messe schon fast vorbei.
Ja.
Oder gerade angefangen mittendrin irgendwie. Also ich freue mich wahnsinnig immer. Und das war ja zu Pulsa-Zeiten, dadurch, dass wir die Videos gemacht haben. Sind schon dann noch öfter Leute gekommen oder viele haben sich halt nicht getraut. So, also,
Ja,
ne, wenn ihr
einfach.
uns auf der Messe seht, haut uns an. Also ich liebe das, mit Menschen auf der Messe über Erfahrungen, Geschichten, über alles zu sprechen.
Voll, stimmt. Messezeit. Es geht los. Oh, kurze, es ist ja nicht nur die Jagd und ich bin in Augsburg. Ich bin
Da bin ich
wahrscheinlich
nicht.
in Dortmund und Salzburg ist ja auch noch. Und
Oh
Iwa ist
ja,
auch noch. Oh.
Salzburg. Ich freue mich eigentlich viel mehr als auf Salzburg als auf die Messe, aber
Salzburg ist auch einfach schön.
toll.
Okay,
Ja.
ich glaube, wir haben genügend Call to Actions jetzt drin. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag, eine schöne restliche Rauhnachtzeit und
Dankeschön.
einen guten Rutsch dann.
Den wünsche ich dir auch. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder in echt.
Machen wir so. Tschüss.
Tschüssi.